Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Vor ein paar Tagen ist mir das erst einmal so richtig bewusst geworden. Das sind jetzt schon wieder 5 Jahre her, dass ich mal hier bei euch war. Gut, dass es geklappt hat. Der heutige Gottesdienst und der Text ist so ein bisschen Einleitung für die nächsten 3 Abendgottesdienste, die wir miteinander haben. In dem Ganzen geht es um den Charakter des Glaubens. Weil ich denke, das ist eine wichtige Sache, dass wir uns damit wirklich auseinandersetzen. Nein, zusammenfinden, das ist viel besser, als auseinanderzusetzen. In der Weise, ich habe so den Eindruck, in Deutschland mehr als zurzeit noch in Südostasien, das wird sich auch da ändern. Wir leben in einer ziemlich atomisierten Gesellschaft. Das heißt, es fliegt alles auseinander und viele Zusammenhänge sind gar nicht mehr so da, wie wir sie eigentlich bräuchten und brauchen auch zum Leben und auch zum Leben mit unserem Gott. Deshalb werde ich heute noch nicht mit einem Hebräertext anfangen. Das ist auch in den nächsten 3 Tagen nur eine gewisse Auswahl zu ein paar bestimmten Punkten dabei, sondern mit einem Text aus den Psalmen. Und nicht wundern, ich werde in verschiedenen Übersetzungen so ein bisschen hin und her springen. Da ist auf der einen Seite die bekannte Luther-Übersetzung, die bei allen Begrenzungen, die sie hat, immer noch eine sehr gute ist. Und dann werde ich auch rübergehen zur Thai-Übersetzung. Allerdings, ich übersetze das dann gleich wieder zurück ins Deutsch, das ist einfacher für uns alle. Und ich werde auch ein bisschen auf die Übersetzung von David Stern und Martin Buber ein bisschen eingehen, weil da die Nähe zum ursprünglichen hebräischen Text einfach da ist. Ich lese mal diese 2 Verse, um die es uns heute gehen soll, ist im Psalm 18, im Vers 2 und 3, wo es heißt, und er, Gott nämlich, beziehungsweise, das ist nicht so ganz eindeutig, aber es ist Gottes Wort, sprach. Und dann wird ein Zitat von dem, oder wird das gesagt, was David hier aufgeschrieben hat. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Wenn wir das so lesen, dann haben wir etwas, was wir sowohl im Alten Testament entdecken und im Endeffekt geht es uns gar nicht so sehr viel anders. Wenn wir versuchen, mit einem Menschen über den Gott zu reden, an den wir glauben, dann sind wir entweder sehr schnell bei unseren persönlichen Erfahrungen damit. Das ist auch gut so. Denn das macht unser Leben ja auch ein Stückchen aus, dass wir diesen Gott nicht nur als irgendetwas Theoretisches da haben, sondern dass das wirklich jemand ganz Persönliches ist, der auch ganz persönlich in unser Leben hineinwirkt, hineinredet, hineingreift. Aber wenn wir dann an diese Frage kommen, wir sollen jemand anders, der keine Ahnung hat, erklären, wer ist Gott, dann stehen wir meistens auf dem Schlauch. Dann wird es ganz, ganz schwierig, da etwas zu sagen. Da helfen uns auch nicht irgendwelche dogmatischen Aussagen dabei. Da wird es schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt, aber da wird es wirklich schwierig, wenn wir erklären sollen, wer ist Gott? Und diese Schwierigkeit entdecken wir auch schon im Alten Testament, auch hier in diesem Psalm. Es geht oft nur, indem wir in irgendeiner Weise vergleichen. Es kommt immer so darauf auf, ist wie. Denn wenn wir mal angucken im Vergleich mit anderen Religionen, dann sind wir auf der einen Seite die armseligste Religion, die es überhaupt gibt. Wir haben nämlich eigentlich nichts. Da geht es dem Buddhisten viel einfacher. Der zeigt auf diesen riesigen Klotz, der da auch noch in Goldfarben ist, und manches Mal ist er ja auch ganz echt, und das ist imposant. Also echt im Sinne, dass es Gold ist. Der gewaltigste, der da in Thailand rumsteht, das sind 7 Tonnen pures Gold. Wenn du dann davor stehst, der braucht gar nicht auf dich runterfallen, das erschlägt dich auch so. Da hat man was, was man zeigen kann. Haben wir nicht. Wir haben es wirklich nicht. Weil dieser Gott, von dem wir reden, dieser Gott, an den wir glauben, dieser Gott, den wir als den Herrscher über alles Geschaffene anbeten und ehren, für uns nicht sichtbar ist. Und ich weiß es noch, als ich hier im Jugendkreis war, wir waren regelmäßig freitagsabends am Lagberg vor der Disco und haben versucht, mit jungen Leuten ins Gespräch zu kommen, wie mir dann einer mal da sagte, und wenn es diesen Gott wirklich gibt, dann will ich, dass der jetzt hier neben dir steht. Ich habe dem Jungen nur gesagt, das hältst du nicht aus. Denn es ist unmöglich, Gott zu sehen in unserer Geschöpflichkeit. Aber da ist auch gleichzeitig die Begrenzung. Wir haben da eine Schwierigkeit. Und das ist nicht schlimm, wenn wir die ehrlich anerkennen. Wir können erst einmal so nicht genau erklären, wer ist Gott. Wir sind auch angewiesen auf Vergleiche. Deshalb diese vielen Vergleiche auch hier drin. Manche sind für uns relativ nah und relativ dicht. Und gut zu begreifen, wenn es hier heißt, Gott, du bist mein Fels. Das ist etwas, und ich denke, da sind wir uns relativ einig drin, etwas, was nicht so leicht ins Wackeln und ins Trudeln kommt. Das ist etwas, da kannst du wirklich drauf stehen. Das ist etwas, was Sicherheit gibt. Das ist eine Grundlage. Das ist etwas, wo man keine Angst haben muss, dass einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Aber es bleibt ein Bild. Und wenn wir weitergehen, dann ist da die Rede von meine Burg. Mit Burgen haben wir es in Deutschland ja ziemlich viel. Es soll über 30.000 Burgen in Deutschland geben. Also an jeder Ecke steht so ein Ding rum. In manchen Gegenden noch ein bisschen mehr als in anderen Gegenden. Und wenn ich an so eine Burg denke, ich habe dann immer so ein bisschen die Burg in Dillenburg im Kopf. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Dillenburg war. Von dieser Burg ist nichts über. Das ist das Drollige an der. Da hat man später dann einen Turm aufgebaut. In den napoleonischen Kriegen ist das Ding dann geschleift worden. Aber das hat etwas Faszinierendes. Und vielleicht gibt das so ein bisschen den Eindruck davon, was der Mensch hier im Alten Testament gedacht hat. Die Burg ist weg. Da ist nichts mehr von über. Aber darunter sind die zweitgrößten Kasematten in Europa. Die größten sind in Luxemburg, die zweitgrößten sind in Dillenburg. Ich habe mal die Gelegenheit gehabt, vor vielen Jahren da drin rumzulaufen. Das ist faszinierend. Da kannst du mit einem VW-Bus durchfahren. In 3 Etagen. So groß ist das. Da drin ist ein Fischteich. Da hatte man was zu essen. Da ist einer der frühesten Tiefbrunnen von über 70 Metern, dass man an sauberes Trinkwasser rankam. Und selbst als oben der Bär los war, nein, der Napoleon war es, und dort aufgeräumt hat und das ganze Ding zu Klump geschlagen hat, unter der Erde, da war die zweite Burg, da warst du sicher. Da konnte dir nichts passieren. Da geht es um einen Schutzraum, wo du unerreichbar bist für Angriffe. dann ist dieses Wort Hort, ein Wort, was wir heute so gar nicht mehr gebrauchen. Überall, wo im Alten Testament Hort steht, ist vom Hebräischen eine ganz bestimmte Assoziation. Da steht eigentlich ein Wort drin, was wir heute so gar nicht mehr haben, aber das Ding selber noch kennen unter einem ganz anderen Namen, Bosra. Bosra sagt uns nichts, nee. Wir kennen das unter dem anderen Namen, Petra. Diese Felsenstadt in Jordanien, wo es nur diesen schmalen Eingang gibt, den du mit 2, 3 Leuten verteidigen kannst. Und egal, wie groß der Angreifer ist und mit wie viel Masse er kommt, es ist eigentlich nicht möglich, an diesen 3, 4 Leuten, die da in diesem Eingang stehen, vorbeizukommen. Bosra, das wird vor allem in der Prophetie des Alten Testaments sehr häufig benutzt, auch als letzte Zuflucht der Israeliten in der Zeit, in der Jesus wiederkommt. Schild, dazu brauche ich nicht viel zu sagen, das ist uns aus unserer eigenen Geschichte und aus der Antike gut und bekannt. Dann haben wir da drin, bei Luther heißt es Schutz, in anderen Übersetzungen Zuversicht. Und da ist auch die Brücke dann zum Hebräerbrief, dem 11. Kapitel. Zuversicht, das hat ja etwas damit zu tun, wie ich mich zu bestimmten Dingen stelle, wie ich damit umgehe. Dann ist im Hebräer im 11. Kapitel im 1. Vers heißt, der Glaube aber ist eine feste Zuversicht und ein Vertrauen auf das, was man nicht sieht. Zuversicht, das heißt, wenn ich es mit den Worten des Paulus aus dem Römerbrief sage, ich weiß, dass alles, was in mein Leben, in meine Biografie hineingeordnet ist, und alles meint an dem Punkt auch wirklich alles, in den Plan Gottes mit meinem Leben und mit meiner Biografie hineingehört. Auch die Dinge, die ich lieber gar nicht hätte. Und das ist genährt daraus, dass diese Zusage, die Jesus an anderer Stelle macht, dann gilt, es gibt nichts. Und nichts ist sehr wenig. Es gibt nichts, was mich herausreißen kann aus der Hand Gottes. Oder wenn ich den Paulus nochmal nehme, es gibt nichts, dem es möglich ist, Gottes Haltung mir gegenüber zu ändern. Paulus sagt es zumindest nach der Luther-Übersetzung etwas anders. Es gibt nichts, was mich trennen kann von der Liebe Gottes. Und dann gibt es hier dieses Wort noch da drin, ihr merkt, ich reiß die nur relativ kurz an, was in manchen Übersetzungen übersetzt ist mit Schutz, in manchen Übersetzungen ist übersetzt mit Stärke. Da steht etwas ganz anderes, was man eigentlich nur sehr selten findet, dass es direkt übersetzt ist, weil es eigentlich unserem Verstehenshorizont ein bisschen weggenommen ist. Aber gerade deswegen ist das gut, wenn wir uns dem so ein bisschen stellen. Da steht eigentlich das Horn meines Heils. Oder in anderen Übersetzungen dann eben auch, die das so mitnehmen, das Horn meiner Freiheit. Und wenn wir auf diesen Begriff gehen, dann müssen wir so ein kleines bisschen den Gedanken versuchen, in den Tempel in Jerusalem hineinzugehen, an dem Altar, auf dem die Sühnopfer gebracht wurden. Der hatte eine etwas merkwürdige, ein merkwürdiges, wie heißt das auf Deutsch, Design. Bin ich richtig, ne? Design, ja. An den Ecken jeweils, da waren so Verlängerungen dran, die, wenn man es vergleicht, so ein bisschen aussahen wie ein Büffelhorn. Und diese Hörner, die auch im Hebräischen als Horn des Heils oder Horn der Freiheit bezeichnet wurden, die hatten eine ganz bestimmte Aufgabe. Wenn der Priester ein Opfer brachte, dann wurde das Blut aufgefangen. von diesem Tier, was stellvertretend für die Schuld von Menschen starb. Und dieses Blut wurde genommen, zum Teil wurde es auf den Altar gegossen. Und zu einem anderen Teil wurden diese vier Verlängerungen an den Ecken des Altars genommen und wurden mit diesem Blut bestrichen. Und in dem Verständnis des alttestamentlichen Menschen war das so, in dem Moment, wo das Blut an diese Hörner gestrichen wurde, war Vergebung und Befreiung von Schuld real. Ab da galt das. Und gleichzeitig hatten diese Hörner noch eine Bedeutung. Wir wissen das aus den Berichten über manches Leben der Söhne Davids. Wenn jemand Schuld auf sich geladen hatte, die die Todesstrafe unausweichlich nach sich zog, und es gelang ihm, in den Tempel in Jerusalem zu fliehen, bis zu dem Altar zu kommen, was ein Übergriff war. Da gehörten nämlich normale Leute überhaupt nicht hin, da hatten eigentlich nur die Priester Zutritt. Aber wenn ihm das gelang, bis zu dem Altar vorzudringen und eins dieser Hörner zu greifen, dann war es so tiefgreifend, seine Schuld auch war. Es war nicht mehr erlaubt, diesen Menschen hinzurichten. Auch in der Geschichte Israel hat man sich nicht immer dran gehalten. Man hat dann auch schon mal jemanden da weggelockt und ihn dann gemurkst. Das war dann aber für den, der murkste, wieder nicht so gut. Also diese Hörner hatten immer etwas mit Rettung zu tun. Und wenn wir in Lukas das erste Kapitel reingucken, es müsste Vers 69 oder 70 sein, da wird auch Jesus mit diesem Titel belegt, Horn des Heils, Horn der Freiheit. Das sind hier im Psalm erst einmal Vergleiche, um so ein bisschen auszudrücken, was ist Gott, wer ist Gott, was ist Gott für mich, was macht diesen Gott aus in all dem, wie er mir begegnet. Und dadurch, dass das Neue Testament gerade diesen ganz wichtigen Titel auf Jesus überträgt, haben wir zumindest nach der Seite hin schon einmal ein Teilantwort. Wir begegnen diesem Gott in Jesus. Das ist eine ganz einfache Aussage. Ist auch gar nichts Neues für uns und trotzdem etwas Wichtiges, dass wir daran bleiben. Es gibt eigentlich nur diesen einen Punkt, wo es möglich ist, Gott zu begegnen. In Jesus, dem Mensch gewordenen Wort Gottes. Und wenn wir aufmerksam im Wort Gottes lesen, egal ob im Alten oder im Neuen Testament, dann werden wir unter anderem auch entdecken, dass wir heute in unserer Kultur, in unserer Gesellschaftsform Erfahrungen oft sehr stark überbewerten. Das Wort Gottes selber wirft uns bei dem Erkennen, bei dem so ein Stückchen Begreifen, wer ist dieser Gott, mit dem wir es zu tun haben, immer auf diese zwei Dinge zurück, auf Jesus und auf sein Wort. Und wenn wir das, was da im Lukas-Evangelium steht, ein kleines bisschen genauer versuchen anzugucken und wir sagen, jawohl, dieser Jesus ist das Horn der Freiheit, das Horn des Heils für uns. Dann lasst uns da ein kleines bisschen gucken. Freiheit, wovon? Und da ergeben sich ein paar Dinge, die ihr Vorbild schon im Alten Testament, die ihr Vorbild schon im Design dieses Altars haben. Freiheit, Und ich meine hier wirklich Freiheit von Sünde. Und ich rede hier nicht im moralischen Bereich. Freiheit von der Trennung, die zwischen Gott und Mensch besteht. Da ist etwas zu Ende gekommen, wo es kein Weiter mehr gibt. Freiheit vom Getrenntsein. Paulus sagt es einmal so, in diesem Jesus können wir zu Gott wieder Vater sagen. Oder aber an anderer Stelle, da ist die Tür auf einmal auf, dass wir wieder direkt zu diesem Gott kommen können. Freiheit von dieser Trennung, von diesem Gott, das heißt dann doch aber auch, ich habe es nicht mehr nötig, einen Umweg zu gehen, einen Umweg, der mich eigentlich wieder völlig neu in eine Abhängigkeit hineinbringt, über bestimmte Handlungsweisen, über bestimmte gute Werke, nicht einmal darüber, dass ich ständig mit der Lupe vor mir selber sitzen muss und mein Gewissen untersuchen muss. Nein, Freiheit davon. Für mich war es in den Jahren in Thailand immer etwas Faszinierendes, wenn Menschen, die wirklich in echten Gebundenheiten, auch durch ihren religiösen Hintergrund, da saßen und dann auf einmal das erlebten, wo sie sich eingelassen haben, lasst mich mal in dem Bild bleiben, auf das Horn der Freiheit auf Jesus, wie dann wirklich Freiheit geschah. Am eindrücklichsten war es für mich diese eine alte Frau, die mit der Familie ihres Sohnes, in der sie mit als Witwe wohnte, Christ wurde, und wo ich mir gedacht habe, naja, diese Oma, die haben sie überredet, so über 60, und das ist für dort schon sehr alt. Die haben sie überredet, die muss jetzt mit, weil sie im Haus ihres Sohnes wohnte und ein Haus darf an dem Punkt nicht unterschiedliche Richtungen haben von ihrer Kultur. Und ich habe mir gedacht, naja, Oma, dich haben sie jetzt überredet, du machst das jetzt mit und hast eigentlich überhaupt nicht kapiert, worum es geht. Manches Mal ist es gut, die Klappe zu halten. Ich habe es nicht gesagt, ich habe es mir nur gedacht. Und als dann die letzten Schnüre, mit denen man sich an die Ahnengeister band, durchgeschnitten worden sind und sie dann in gebrochenem Thai sagte, sie wollte, dass wir, die wir diese Sprache von diesen Menschen nicht konnten, auch verstehen, wie sie sagte, 60 Jahre umsonst gelebt, jetzt endlich frei. Das war was. Mich hat's vielleicht sogar noch mehr beeindruckt als diese Frau selber. Ich weiß es nicht. Freiheit. Freiheit vom Getrenntsein. Und der andere Punkt, Horn der Freiheit. Da will ich gar keine großartigen Beispiele nennen. Ich denke, da reicht es, wenn ich einfach diesen Begriff benutze. Freiheit von Gebundenheiten. Da gibt es so viele Dinge. Manches Mal, wenn mich Menschen fragen, dort, wo du warst, da sind die Leute richtig gebunden, nicht? Auch durch Geisterglaube und sowas. Das ist, und dann kommt auch noch diese Metapher da rein. Gott sei Dank in Deutschland anders. Ich denke mir dann öfter, Wir müssen vom Ziel her denken. Der Bursche mit 5 Buchstaben und 2 A's davon, also Satan, der denkt auch vom Ziel her. Was will der erreichen? Was ist sein Ziel? Sein Ziel ist, dass Menschen nicht in Verbindung mit Christus kommen. Dort sind das direkt die Kulte. Dort sind das direkt die Dinge, wo man versucht, mit Geistern und Dämonen in Verbindung zu treten. Hier reicht meistens schon ein Smartphone. Wenn ich hier 5 Minuten ohne das Ding, das ist kompliziert. Und ich habe so ein bisschen selber Bange davor, dass mich die deutsche Wirklichkeit doch irgendwann einholt. Wir müssen vom Ziel her denken. Und ich denke, es ist manches Mal gut. Ich habe jetzt nur das Smartphone als Beispiel genommen. Gibt es Dinge, ohne die wir nicht leben können? Und das können die besten Dinge sein und gerade die sind gefährlich. Horn der Freiheit, dazu gehört auch dieses Freiheit von der Verdammnis. Freiheit vom Gericht Gottes. Da ist gar nicht so viel zu sagen. Vielleicht nur das, was Jesus selbst sagt. Wer in einer Beziehung mit mir lebt, also wer an mich glaubt, ist frei vom Gericht. Eigentlich nicht gut vorstellbar, weil uns diese Kategorien in unseren Köpfen oft fehlen. Und trotzdem ist es die Realität. Frei von Verdammnis. In diese Richtung kommt nichts mehr, wo du in einer Beziehung mit diesem Christus, dem Horn der Freiheit, dem Horn des Heils lebst. Und dann gibt es die Freiheit. Auch das ist etwas, was wir uns nicht so gut vorstellen können, weil uns Begrifflichkeiten dafür fehlen. Und trotzdem ist es Realität. Freiheit von ewigem Tod. Und Tod heißt in diesem Fall, so wie das Wort Gottes das benutzt, nicht dieses, da ist sowieso alles aus, sondern diesen Tod, von dem das Wort Gottes da spricht, ist dieses gemeint, ich weiß, dass es den lebendigen Gott gibt. Und kann nicht mehr dahin kommen. Das ist hart. Das ist sehr hart. Und an dieser Härte geht das Wort Gottes nicht vorbei. Ich bin seit etlichen Monaten in regelmäßigen Gesprächen mit einem jungen Mann, der mal bei uns als Volontär war, immer wieder an diesem einen Punkt hängt und auf der einen Seite Angst, verloren zu gehen, auf der anderen Seite, ich traue mich nicht, mich auf diesen lebendigen Gott einzulassen, wenn er denn lebendig ist, das kommt ja dann immer noch mit dazu, da sind so viele Abers und eigentlich dreht es sich immer darum, auch ein Stückchen. Und ich denke, da ist er einer, der viel darüber redet. Und dann gibt es die vielen, die nicht drüber reden. Dieses beunruhigende Wissen, wahrscheinlich ist unser Leben nicht nur biologische Existenz, die irgendwann zu Ende ist und, entschuldigt, im Kompostieren endet. Das betrifft unsere Körperlichkeit, das ist richtig. Aber diese im Endeffekt, diese Ungewissheit des nicht absoluten Endes. Das ist das, was das Wort Gottes etwas deutlicher ausführt. Da weiß man, es gibt diesen lebendigen Gott. Und da weiß man, ich hätte zu ihm kommen können. Und ich habe es nicht getan und jetzt geht es nicht mehr. Das ist zumindest ein Teil von dem, was das Wort Gottes mit ewigem Tod beschreibt. Und dieser junge Mann, der fragt dann immer wieder, geht das denn, dass es auf der einen Seite heißt, Gott liebt, Klammer auf. Ich weiß nicht, ob euch das, diese typische deutsche Formulierung vom lieben Gott, die gibt's in der Bibel nicht. Es gibt einen liebenden Gott, aber keinen lieben Gott. Den gibt es da nicht. Es gibt einen heiligen Gott. Das ist eine andere Geschichte. Und wie passt das zusammen mit dem Zorn Gottes? Wie passt das damit zusammen, dass irgendwann es da wirklich einen Schlusspunkt gibt, den Gott setzt? Kann es sein, dass zur Liebe Gottes auch das gehört, dass er uns Menschen in unserer Entscheidung ernst nimmt? Wenn ich sage, jawohl, ich will an diesem Gott kleben, das nimmt er ernst. Wie sagt Jesus, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht weg. Aber auf der anderen Seite, wenn ich sage, nö, will ich nicht, auch das nimmt er ernst. Es hat einmal ein Nichtchrist so gesagt, über seine Gottesvorstellung, dieser Gott spricht, wen ich liebe, den lasse ich frei für sich gewähren. Da steckt das wahrscheinlich mit drin. Gott nimmt unsere Entscheidung ernst. Er zwingt nicht. Er nimmt uns ernst. Der größere Teil der Freiheit ist allerdings der, dass wir Menschen die Freiheit haben, zu diesem Gott kommen zu können. Zu ihm zu gehören. Ohne irgendeine Einschränkung, ohne irgendeine Begrenzung. Und wenn man sich das anguckt, das zeigt sich und äußert sich in jeder Kultur ein bisschen anders. Das Wie, das ist wirklich immer ganz anders. Und wenn das dann doch so greifbar und sichtbar wird, da ist ein Mensch, der ist bereit, sich auf diesen Jesus einzulassen. Und Gott sagt, das ist gut so, du kannst zu mir kommen. Und meine Tür ist für dich auf. Wir sind da jetzt bei diesen Bildern, bei diesen Vergleichen, die das gebraucht. Aber ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, den ersten Vers, den wir heute gelesen haben, den habe ich erst einmal übersprungen. Ich komme jetzt zu dem. Denn das scheint der Kern zu sein. Da heißt es, auch wenn er hinterher gar nicht genau beschreiben kann, wer ist dieser Gott, wie ist dieser Gott? Er vergleicht. Er sagt, herzlich lieb habe ich dich, Herr. Das letzte Mal, dass ich hier war 2016 im Januar. Meine Frau und ich, wir sitzen auf der Terrasse beim Abendessen. Unsere jüngste Tochter kommt nach Hause. Sie hat im ersten Jahr auf unser Anraten ein freiwilliges Jahr gemacht, weil wir gesagt haben, wenn du gleich irgendwo in irgendeine Ausbildung reingehst, du musst erst mal ankommen. Sie hat 18, 19 Jahre lang in Asien gelebt, war in dieser Zeit zweimal in Deutschland. Da ist Deutschland, auch wenn man die Sprache kennt, ein völlig fremdes Land. Sie hat das dann manches Mal so formuliert, Papa, ich verstehe alles, was die Leute sagen. Sie war auf einer deutschen Schule, wir haben ja in der Familie auch zum Teil Deutsch gesprochen. Ich weiß aber nicht, wie die ticken, die Leute. Ich weiß es nicht. Ich verstehe nicht, was die meinen. Das hängt einfach mit zusammen. In Asien ist das so, du hörst in erster Linie das, was man nicht sagt. Also das zwischen den Zeilen. Da bist du drauf eingeschossen. Geht mir im Kopf auch immer noch so. Das, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, ist ganz oft, dass dann kommt, und was meint er jetzt eigentlich wirklich? Das ging ihr natürlich auch so. Sie hat ja viel länger in Thailand gelebt als ich, nämlich ihr ganzes Leben. Für mich waren es ja nur zwei Drittel von diesem bisschen Leben, was da bislang gewesen ist. Ich weiß aber nicht, wie die ticken. Und sie sprach von denen, die ihre Altersgruppe war. Wir saßen beim Abendessen. Hadassah kommt, hat vom FSJ so um 5 etwa zu Hause und sagt, ich muss mal mit euch reden. Die Töchter in dem Alter haben, ahnen, was da so bei uns abging. Der erste Gedanke war ein harmloser, Führerschein hat sie noch nicht, Auto ist noch heile. Ich muss mal mit euch reden. Das sind so die Ankündigungen, die mag man eigentlich gar nicht. Da kommt nichts Gutes in der Regel. Und dann sitzt du da ganz gespannt, was da jetzt kommt. Und dann sagte sie, Abraham und ich, wir sind jetzt zusammen. Könnt ihr euch vorstellen, was da in dem Kopf des Vaters rattert? Ich habe dann zu ihr gesagt, komm, setz dich doch, wir essen zusammen Abendbrot. Ich wollte ja gar nicht, dass sie was isst. Ich wollte wissen, wer ist dieser Abraham? Ich kenne den nicht. Hadassah sagt aber, nein, dazu habe ich keine Zeit. Ich habe mich mit Abraham verabredet. Schwuppdiwupp, weg war sie. Und dann sitzt er da. Was ist das für ein Typ? Und dann kommt dieses, bis gerade eben warst du noch der wichtigste Mann im Leben deiner Tochter. Ein Schlag hat's gegeben und das war weg. Da war auf einmal jemand anders. Es hat sich radikal verändert, wie sie dann bei uns in der Familie lebte. An manchen Punkten hat man das im Äußerlichen gemerkt. Was aber noch auffälliger war, normalerweise ging sie abends noch zum Sport und war dann um 10 etwa wieder zu Hause. Ich bin, wenn ich in Marburg war, habe ich gewartet, bis ich gemerkt habe, die Tochter ist auch wieder da. Dann konnte man ruhig schlafen gehen. Das hat jetzt viel Kraft gekostet. Der letzte Bus, der in unser Ortsteil fuhr, der kam immer so um 12:30. Sie hat nie wieder einen früheren genommen. Sie kam dann auch nicht, was wir sonst gewohnt waren. Wenn sie gesehen hat, im Wohnzimmer ist noch Licht, noch mal kurz rein, ich bin da und ich gehe jetzt schlafen. Nein, sie verschwand sofort in ihrem Zimmer und man hat das Erste, was man dann gehört hat, sie fing an zu telefonieren. Eine Viertelstunde war sie weg von Abraham und jetzt musste sie mit ihm telefonieren. Manches Mal kriegte man ja auch mit, was da geredet wurde. Das war oft gar nicht so inhaltsreich, sondern das waren mehr so Freudenseufzer, die dann da auftauchten. Ich habe dabei etwas gelernt. Die war richtig, ist sie immer noch, auch wenn es jetzt schon 5 Jahre her ist. Die war richtig verliebt. Unsere Kleine. Ich habe dabei was gelernt. Glauben, wenn wir von unserer Beziehung zu Gott reden, dann heißt Glauben, wenn wir es mit einem anderen Begriff zusammenfassen, einfach nur dieses. Glauben heißt Gott lieben. Es geht dabei nicht um irgendein Verwahrhalten von Dogmen. Die sind wichtig. Das sind so die Leitplanken, Handläufe, an denen wir uns festklammern können. Das ist richtig. Aber Glauben heißt Gott lieben. Und wenn wir entdecken in dem, was Jesus sagt, da wird das sogar wechselseitig benutzt. Wer an mich glaubt, der wird mein Wort halten. Und an anderer Stelle haben wir diese gleiche Aussage, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Es geht darum, wenn wir über den Glauben sprechen, dann heißt das in erster Linie, ich liebe diesen meinen Gott. Und daraus ergibt sich für uns eine Frage, wie gehen wir damit um? Darf ich diese Frage so auch ein Stückchen einfach mitgeben? Glaubst du nur an Gott oder liebst du ihn? Da ist der ganz entscheidende Punkt. Im Jakobusbrief heißt es mal, auch der Teufel glaubt an Gott. Das ist der Hammer, ne? Also wenn der Bursche jetzt hier unter uns sitzen würde und wir würden jetzt so die einzelnen Aussagen des Glaubensbekenntnisses durchgehen, der würde überall Ja sagen, der Bursche. Kein Unterschied zu uns. Der ist vielleicht sogar noch viel gläubiger, kann man das überhaupt steigern, ich glaube nicht, als wir. Denn der weiß genau, dass es so ist. Und das ist etwas, wo dieser Bursche keine Anfechtung hat, dass es so ist. Der ist tiefgläubig, der Bursche. Aber eins tut er nicht. Er liebt den lebendigen Gott nicht. Das tut er nicht. Und da ist der Unterschied. Da ist auch für uns der entscheidende Unterschied. Und was ich an Abraham und Hadassa so ein bisschen gelernt habe, wenn ich es nur mal einfach vergleiche. Das Erste, wer liebt, will bei den Geliebten sein. Eine ganz einfache Sache. Nein, ich habe keine Zeit mit euch Abendbrot zu essen, schwupp, ab zum Abraham. Da beieinander zu sein, da ganz nahe beieinander zu sein, ist der entscheidende Punkt. Wer liebt, will bei dem, den er liebt, sein. Will nicht und kann auch nicht wirklich drauf verzichten. Das, was auch mit rein gehört, wer liebt, will dem gefallen, den er liebt. Ich habe keine Söhne. Das weiß ich nur aus der Theorie und ein bisschen aus der Beobachtung. Wenn die lange vorm Spiegel stehen, dann ist ein anderer Chromosomensatz im Spiel. Also dann ist da eine hoffnungsvolle junge Dame, die interessant ist. Wenigstens das. Und da ist es ihm völlig egal, was er vielleicht vorher gemocht hat, der wird sich drauf einstellen. Wer liebt, will dem gefallen, den er liebt. Da passieren natürlich manche Dinge. Ich weiß noch den ersten Blumenstrauß an meiner, erst nachdem wir verheiratet waren, den ich meiner Frau mitgebracht habe, war ein völliger Nebengriff. Habe ich nie wieder gemacht. Die landeten gleich in der grünen Tonne. Danach habe ich versucht, mich besser zu informieren, was sie wirklich mag an Blumen. Und das andere, wer liebt, für den ist es ganz wichtig, mit dem, den er liebt, zu reden. Habe ich auch bei meiner Tochter gelernt, war 2 Stunden mit Abraham zusammen, sitzt eine Viertelstunde im Bus und dann müssen sie telefonieren, weil sie sich ja so lange schon nicht mehr gesprochen haben. Darf ich einfach mal so fragen, wie wichtig ist dir das Reden mit dem lebendigen Gott? Und ich füge jetzt mal dazu, den du liebst. Und dann gehört noch etwas mit dazu. Wer liebt, dem ist nichts zu teuer. Für den, den er liebt. Das ist einfach so. Und da gehen wir wieder zurück zu diesem lebendigen Gott, von dem es heißt, er hat uns geliebt, bevor wir überhaupt auf diese Idee kamen. Nein, wie heißt es in der Luther-Übersetzung? Gott hat uns zuerst geliebt. Und dieses Lieben Gottes, da war nicht viel Romantik. Und das Gefühl war völlig anders. Aber es zeigte sich daran, dass diesem Gott nichts zu teuer war. Petrus fasst das so zusammen. Wisst ihr das nicht? Und immer wenn das so im Neuen Testament auftaucht, wisst ihr nicht, dann hat das eigentlich mehr den Charakter schon wieder vergessen. Denn das sind Dinge, die sind vorher auch schon gesagt. Wisst ihr nicht, dass ihr freigekauft seid mit dem höchsten Preis, den es gab. Nicht mit so einem Zeug. Wenn man mal genau reinguckt, was so leicht vergammelt. Und dann steht da auch noch wie Gold und Silber. Wo wir sagen, das hält ja ewig und 3 Tage, nicht? Wenn wir an was denken, was leicht vergammelt. Also ich denke da immer, wenn ich in Thailand an den Kohlfeldern vorbeifahre, wo die äußeren Blätter abgemacht sind, auf den Haufen gelegt wurden, da kannst du Klimaanlage anhaben, da kannst du die Fenster zuhaben. Nach 2 Tagen stinkt das dermaßen, dass du diesen Geruch aus dem Auto nicht mehr rauskriegst. Das ist das, was schnell vergammelt. Und da sagt er, so wie Gold und Silber. Nee, nicht sowas, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi. Wer liebt, dem ist nichts zu teuer. Gott war das nicht zu teuer. Und dann ergibt sich für uns die Frage daraus, glaubst du nur an Gott oder liebst du ihn? Wie lebst du das? Denk mal drüber nach. Und wir werden uns ab morgen dann mit ein paar Beispielen aus dem Kapitel 11 im Hebräerbrief ein bisschen genauer und detaillierter damit befassen.